Wir lesen heute Morgen aus dem ersten Kanto, Kapitel 16, Text Nummer 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atmanam Chanushochami Devan. Es ist noch nicht allen klar, wo wir sind. Erster Kanto, 16. Kapitel, Text 31. Wir sind jetzt in der dritten Zeile. Devan Pitrin Rishin Sadhu Saravan Vanam Tathashramam Atmanam Chanushochami Bhavantam Cha Marottamam Devan Pitrin Rishin Sadhu Saravan Vanang Satashraman Atmanam Chanushochami Bhavantam Chamaratamam Devan Pitrin Rishin Sadhu Sarvan Vanam Satashramam. Atmanam mich cha au anushochami klagend bhavantam dich cha au amara uttamam der beste aller Halbgötter devan über die Halbgötter Pitrin über die Bewohner des Pitri-Loka, Rishin über die Weisen, Sadhum über die Geweihten, Saravan wie alle, Vanan Unterteilungen, Tata wie auch, Ashraman Stufen der menschlichen Gesellschaft. Übersetzung. O Bester unter den Halbgöttern, ich denke über mich nach und auch über dich, sowie über all die Halbgötter, die Weisen, die Bewohner des Pitriloka, die Geweihten des Herrn und alle Menschen, die nach dem System des Vana und Ashram in der menschlichen Gesellschaft leben. Erläuterung. Um die Vollkommenheit des menschlichen Lebens herbeizuführen, arbeiten die Menschen, Halbgötter, Weisen, Bewohner des Pitriloka und die Geweihten des Herrn im wissenschaftlichen Gesellschaftssystem des Vana und Ashram zusammen. Der Unterschied zwischen menschlichem und tierischem Leben beginnt daher mit dem wissenschaftlichen System des Vana und Ashram unter der erfahrenen Führung von Weisen in Verbindung mit den Halbgöttern und führt allmählich zum Gipfel, das heißt zur Wiederherstellung unserer ewigen Beziehung zur höchsten absoluten Wahrheit der Persönlichkeit Gottes, Shri Krishna. Wenn der von Gott gegebene Vanasham Dharma, der ausschließlich dafür bestimmt ist, tierisches Bewusstsein in menschliches Bewusstsein und menschliches Bewusstsein in göttliches Bewusstsein zu wandeln, durch zunehmende Torheit zerbricht, gerät das gesamte System des friedlichen und fortschrittlichen Lebens ins Wanken. Im Zeitalter des Kali gilt der erste Angriff der Giftschlange, dem von Gott gegebenen Vanashram Dharam. Und so wird der Mensch, der die Eigenschaften eines Brahmana besitzt, als Shudra bezeichnet und ein Mensch, der den Eigenschaften nach ein Shudra ist, wird als Brahmana anerkannt und all dies geschieht auf der Grundlage eines falsch verstandenen Geburtsrechts. Ein Brahmana zu werden, indem er sich auf sein Geburtsrecht beruft, ist in keiner Weise zulässig, wenngleich die Geburt mitbestimmt sein mag. Ein wirklicher Brahmana zeichnet sich dadurch aus, dass er Geist und Sinne zu beherrschen vermag und Duldsamkeit, Einfachheit, Sauberkeit, Wissen, Wahrhaftigkeit, Hingabe und Glauben an die vedische Weisheit übt. Im gegenwärtigen Zeitalter wird die Berücksichtigung der erforderlichen Eigenschaften vernachlässigt. Und die Berufung auf das falsche Geburtsrecht wird selbst von einem bekannten, hochgebildeten Dichter, dem Autor des Ramcharitamanasa, unterstützt. Dies alles ist auf den Einfluss des Zeitalters des Kali zurückzuführen. Deshalb beklagte Mutter Erde in der Gestalt einer Kuh diesen bedauerlichen Zustand. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ich möchte zu Beginn der Vorlesung vorschlagen, dass ihr euch ein bisschen über den Zeitrahmen Bewusstsein, in dem wir uns bewegen. Wir werden ungefähr eine halbe Stunde lecturen. Also jeder, der in dieser Zeit was zu tun hat, sollte bitte jetzt sich darüber bewusst sein. Ich bitte zu beobachten, dass die Türen unseres Tempels die Natur von einem Bahnhof, von Bahnhofstüren angenommen haben. Es ist so viel Verkehr, was ja zeichnet, belebt ist. Das ist ein gutes Zeichen, aber für die Vorlesung vielleicht nicht so geeignet. Also,
gut.
Heute möchten wir uns mit diesem Text einem besonderen Thema zuwenden. Und zwar werden hier in diesem Text der Schriften das Kali Yuga beschrieben und ihre und seine Einwirkung auf die Menschen. Kurz, Kali Yuga ist eines der vier Zeitaltern und seine Wirkung wird insbesondere darin erfahren, dass Spannungen auftreten, dadurch, dass die Menschen im Kali Yuga mehr und mehr ihr eigenes Selbstinteresse sehen, wird die Atmosphäre zwischen ihnen gespannt. Im Satya Yuga gab es keine Spannung unter den Menschen. Im darauffolgenden Yuga gab es Spannung. Es gab nur Spannung zwischen Asuras und Suras. Im darauffolgenden Yuga wurden die Spannungen ein bisschen intensiver, bis nachher im Kali Yuga Spannungen sogar in der Familie entstehen. Selbst in einer spirituellen Bewegung können wir manchmal den Einfluss des Kalis wahrnehmen, dadurch, dass Gottgeweihte andere Interessen haben und nicht miteinander kooperieren können. Kali erzeugt, das kann man sehr genau beobachten, wenn man die Augen dafür ein bisschen schärft, Spannung, dadurch, dass eigene Interessen in den Vordergrund rücken. Und so wird Kooperation zu einer Unmöglichkeit eigentlich. Schaut euch nur an, jetzt in Jugoslawien zerfällt das Land in ganz kleine Länder. Slowenien hat nur 2 Millionen Einwohner, soweit ich weiß. Das ist weniger als die Berlin, wie gesagt, 4 Millionen, oder? 3,5 bis 4. Also weniger als die Stadt Berlin. Die müssen ein eigenes Land jetzt haben. Das ist Kali. Man kann eine Sache an ihrem Symptom erkennen. So, ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auch befassen wollen, ist, dass in den Schriften die zu Beginn des Kali-Yugas niedergefasst wurden, exakte Beschreibungen ausgeführt werden über das Kali-Zeitalter. Wir finden auch in den Schriften Vorhersagen, die akkurat zutreffen. Und das wirft eine Frage auf, die Frage der Prädestination. Existiert die Zukunft bereits als ein feststehendes Fakt und ist damit jeder einzelne von uns gezwungen, mit gebundenen Händen in eine Zukunft, die ja schon feststeht, hereinzugehen? Oder können wir den strikten Gesetzen des Determinismus entgehen und frei entscheiden, was in der Zukunft geschieht? In Deutschland gibt es ein Sprichwort: Jeder ist seines Glückes Schmied. Stimmt das? Oder empfangen wir nur fertig gemachte Teile, die schon feststehen, die uns einfach gereicht werden? Nicht eine Schmiede. Das ist ja nur bildhafte Sprache. So, das ist die Frage, die wir heute gerne stellen möchten. Und wir möchten versuchen, hier ein paar interessante Einblicke zu geben. Zunächst einmal, in der materiellen Welt ist Kala und Karma Zeit und das Gesetz des Karma. Etwas, was alle Tätigkeiten bestimmt. Die Zeit in der materiellen Welt wird in drei Phasen erlebt. Vergangenheit, Gegenwart und als Zukunft. Die Gegenwart in der materiellen Welt ist nur ein relativ kurzer Augenblick, den wir nicht festhalten können. Jeden Augenblick wird die Zukunft, ich habe das oft gesagt, schon, alle die kennen, durch das Tor der Gegenwart eilen in die Vergangenheit. Würden wir zum Beispiel einen Augenblick wie diesen hier mit einem Etikett würden wir einen Knall draufsetzen, bumm, dieser Augenblick, müssten wir feststellen, dass dieser Augenblick schon Vergangenheit ist. Wir haben verdaut, unsere Gedanken sind weitergegangen, wir haben mehr gehadert in unser trauriges Schicksal und so weiter und so fort, also je nachdem, was wir halt machen. Es gibt den Augenblick eigentlich nur als eine Art Vorstellung. Wir sind Reisende in der Zeit. Ständig. In der spirituellen Welt, so heißt es, gibt es nur eigentlich eine Zeit, nämlich die ewige Gegenwart. In der materiellen Welt gibt es Vergangenheit und gibt es Zukunft. Nun, für die meisten von uns ist die Zukunft ein Bereich, den wir nicht genau verstehen können. Keiner weiß im Grunde genommen, was die Zukunft bringen wird in seinem Leben. Zum Beispiel Muli Manohar weiß jetzt nicht, wie es weitergeht in den nächsten, also ab heute in seinem Leben. Ich weiß schon ein bisschen darüber Bescheid, aber Muli Manohar nicht. Er kennt seine Zukunft nicht. Das kann man so sagen, nicht? Muli Manohar weiß nicht mal, ob er heute in Nürnberg bleiben wird oder nach Heidelberg oder München oder Berlin oder Stettin fährt. So, die Zukunft ist für Muli Manohar eine unbestimmte. Für andere Personen jedoch nicht. Es gibt in der vedischen Literatur sogenannte Trikala Gyas, die über Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft Bescheid wissen. Zum Beispiel Narada Muni erscheint mehrere Male im Krishna Lila und erzählt Kamsa genau, was Krishna, der noch gar nicht erschienen ist, tun wird. Oder Srila Vyasadeva, der in seiner Einsiedelei sitzt und von Narada Muni die Unterweisung bekommt, das Srimad Bhagavatam niederzuschreiben. Srila Vyasadeva fängt an zu meditieren und sieht im Kali Yuga, was geschieht. Und schreibt es nieder. Oder der weise Bhrigu. Der Bhrigu schaut und sieht Madhavendra Puri, die er vor 5000 Jahren existierte. Er hat welche niedergeschrieben. Und er schreibt auf, genau was dieses Individuum, diese Seele, über die Jahre seines Lebens erfahren wird und gibt das ab in eine sogenannte Fallenblattbibliothek, wo die Zukunft von jedem drin ist, der sie findet. Ja, ich habe von Bartholomew Schmidt, er kommt übrigens aus Nürnberg, gehört. Bartholomew Schmidt war also kein Priester. Priester ist auch, er war so ein ganz normaler Mensch und fand die Palmblatt-Bibliothek und wurde gesagt, er würde noch vor seiner Abreise nach Deutschland wieder heiraten. Er war ein eingeschworener Junggeselle aus privaten Gründen. Trotzdem, und nicht sehr romantisch, trotzdem verliebte er sich hoffnungslos im Flughafen von Delhi und heiratete noch dort, konnte nicht warten, obwohl er eigentlich völlig unromantisch veranlagt war. So, die Zukunft stand also schon fest, nur wusste er davon nichts. Das ist die Schlussfolgerung, die wir hier wohl ziehen müssen, oder? Wir gehen mal weiter. In den vedischen Schriften erfahren wir von einem König namens Kukutmi, we wait until you find your place. Yes, please sit there, Mother Ventapuri. There you will. That's it. Until you will be really fast. Very nice. We have so viele Individuen, Krishna Babat Sainet. So, are you comfortably situated, Mother Ventapuri? No, why? We are thinking about your comfort. No, not at all. How can you disturb? It's not possible. So, im Bhagavatam taucht ein gewisser König Kukutmi auf, der eine Tochter hat, die er anscheinend sehr liebt und um deren Wohl er sehr besorgt ist. Wird wohl ein Gefährt genommen haben, ein Fahrzeug genommen haben. Jedenfalls finden wir, dass er nach Brahmaloka geht, auf einen Ort in dem höheren Bereich des Universums, und dort Lord Brahma sprechen will. Er hat eine Frage. Wer ist der geeignete Mann für seine Tochter? Die ist ins heiratsfähige Alter gekommen. Und Brahma hört an. Er sitzt gerade in einem Konzert. Er hört, wie von dem seinem Sekretär oder seine Tür irgendeiner seiner Angestellten, dass also hier jemand ein König ist, von der Erde, der ihn sehen will. Er sagt, es ist schon ein bisschen warten, also ich gebe ja eine Minute, ich muss jetzt den Tanz zu Ende sehen, das Konzert zu Ende, oder er wurde abgeteilt. Und nach einer kurzen Zeit kommt er also, sagt Kukuli. Wer ist qualifiziert genug für meine Tochter? Ja, Brahma. Kukuli fragt dann detailliert, man sucht der aus der Wurzelinie, über einen Heiraten in jene Dynastie, zum Brahma lächelt. Sagt Kukutmi folgendes: Wir sind hier in einer anderen Zeit. Die Minute, die ich in meinem Konzert zugebracht habe, ist eine unglaublich lange Zeiteinheit. Die Dynastien, die du jetzt aufgezählt hast, existieren bereits gar nicht mehr. Nicht mal mehr die Spuren im Sand sind sichtbar. Ich gebe dir jedoch ein. Eine durchaus zitierte Information. Wenn du zurückkommst, dann wird die Yadu-Dynastie da sein, die wird ihre Blüte haben. In der Yadu-Dynastie ist ein gewisser Baladev, ein gewisser Balaram. Der ist also, das passt genau. Revati, seine Tochter, Baladaram, er ist eine Erweiterung der höchsten Persönlichkeit. Dann hast du deinen Vater im besten Sinne erfüllt. Kukutmi hatte und sieht tatsächlich niemanden mehr, den er kennt, auch dort, wo sein Palast mal stand. Also kein Palast mehr, oder nicht mehr in eine andere Zivilisation scheint da zu sein. Erinnert sich an Brahmas Worten und sucht jetzt nach diesem Balaram, den er auch findet und sagt also, Pitamaha, der Großvater. Und Brahma hatte gesagt, dass du die eigene Persönlichkeit seist, bitte von deiner Tochter und sorge dich gut auf sie, sie ist sehr wichtig. Eine sehr vertreffliche Charakter. Balaram will sie an. So, es scheint hier also auch nicht nur verschiedene Zeiträume zu geben, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sondern es scheint auch im Universum verschiedene Zeitdimensionen zu geben, verschiedene Zeitverständnisse, in denen sich unterschiedliche Lebewesen bewegen. In der modernen Physik hat man einen Versuch unternommen, und zwar hat man zwei Uhren, jetzt hört es mal und staune. Zwei Uhren genommen. Eine hat man behalten, selbstverständlich. Und die andere hat man mit einem einer Rakete um die Erde geschossen. Als jetzt die zweite Uhr zurückgekommen ist, hatte sie eine andere Zeit. Und zwar lag zurück in der Zeit. Und es liegt nicht an einem mechanischen Versagen, dass da irgendwas noch nicht gut war und Rost angesetzt hat oder was weiß ich, sondern war in einer anderen Zeit. Das hieße, man hat auch Versuche gemacht mit Schimpansen, dass zwei Zwillingsschimpansen, ja, wenn einer von diesen Schimpansen wahrscheinlich, in die Luft geht, also um die Welt gereist, wenn der zurückkommt, ist er jünger als sein Zwilling. Stell ich das mal vor. Der war in einer anderen Zeit. Kala wirkt anders. Es gibt verschiedene Wirkungsweisen der Kala, die gemessen werden. Die kleinste Einheit ist eine Truti und betrifft 1 durch 33.750. Also dieser Bruchteil einer Sekunde ist eine Truti. 1.33.750stel einer Sekunde, wenn man es jetzt mal so in Deutsch übers Knie brechen will. So, dann gibt es weitere Zeiteinheiten. Und diese Zeiteinheiten beeinflussen in unterschiedlicher Art und Weise die materielle Manifestation, entsprechend den verschiedenen Dimensionen, in denen sie sich befinden. Also mit Dimensions meine ich jetzt eigentlich mehr Bereichen, die Areas in dem Universum. So, das wird, ich weiß jetzt für einige von euch, die klinken sich jetzt aus und sagen, hoffentlich bald vorbei und die Passada, das ist jetzt zu viel zu überlegen. Und ich will auch nicht so theoretisch bleiben, sondern mich jetzt mit einer sehr interessanten Fragestellung auseinandersetzen. Nämlich der Frage, die wir eingangs gestellt haben. Steht die Zukunft oder steht unser Leben, was ja in der Zukunft ist, bereits fest? Wir kommen also zu dieser Kardinalfrage zurück. Ist es so wie in einem Film, wo der Betrachter vielleicht noch nicht den Ausgang des Filmes sieht, der Ausgang aber nichtsdestotrotz bereits feststeht, weil er auf Zelluloid, also auf Filmplastik, feststeht. Also zum Beispiel, wenn wir uns hier ein Video bestellen von, sagen wir, einem Krishna-bewussten Spielfilm, dann mögen wir aber überhaupt nicht wissen, wie alles ausgeht und dem Falschen die Daumen drücken. Und am Ende dann stellt sich heraus, dass die Person, die so tugendhaft gewirkt hat, im Grunde genommen ein großer Verbrecher ist. Etwas, was schon feststeht auf dem Film, weil es bereits aufgenommen ist. Ist es so mit unserem Leben, dass wir jetzt praktisch hier sind in Nürnberg und es schon feststeht, dass einige von euch nicht mehr im Krishna-Bewusstsein sind in ein paar Jahren. Das soll vorkommen. Also statistisch kommt es vor. Steht es schon fest, wo ihr in ein Jahr seid, oder dass ihr gar nicht in Nürnberg seid, sondern das aufgegeben habt und in Vrindavan in einem Hause lebt und 20 Kinder gezeugt habt bis dahin und so weiter und so fort. Oder ich meine, sorry, wenn ich nach Beispielen suche, dann wird es immer ein wenig ungewöhnlich. Also wir müssen hier mal gerade meine Fantasie ein bisschen wieder dienstbar machen und sich selbstständig lassen. Also sagen wir mal ein normales Beispiel. Wir sind nicht mehr in Nürnberg, sondern wir tun unseren Service in Köln oder in Hamburg oder in einem neuen Tempel, einem neuen Panchatattva Kulturzentrum und Mandir zwischen Heidelberg und Frankfurt irgendwo auf halber Höhe. Ha? Also ist es so, dass wir das noch nicht wissen, aber dass in der Zukunft die Sache, dass die Sache schon eigentlich feststeht und uns nur noch ein bisschen Zeit davon trennt. Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, als die höchste Persönlichkeit Gottes weiß ich, was in der Vergangenheit geschah, was in der Gegenwart geschieht und was in der Zukunft noch geschehen wird. Vatamanani Chaguna Vavishyami Bhutani Mantuvedana. Mich aber kennen kann. Ob man über meine Zeit weiß, keiner Bescheid sagt. So, anscheinend steht die Zukunft schon fest. Wenn jemand weiß, angenommen ich weiß, dass Muli Manohar in München ist in ein paar Stunden. Da hat Muli Manohar ja keine Chance, also wenn ich es richtig weiß. Also dann muss er in München, was überhaupt eine sehr gute Gelegenheit wäre. Also München ist eines von unseren vielen ekstatischen Tempeln. Genau wie Nürnberg oder andere Tempel auch. So, dann hätte er ja gar keine, wäre das schon fest, er hätte gar keine freie Planungsfähigkeit. Ich möchte jetzt diese Frage in den Raum stellen, damit wir ein bisschen aktive Intelligenz heute sehen können, wie Madame Moran in diese Frage sehen. Das ist schon eine Frage, nicht? Ja? Ja? Das ist ja jetzt wieder gewagt, mit dieses, was nach dem Trotzdem kam. Wie möchtest du das etablieren? Also, das kannst du uns das um Verständnis geben. Wir haben ja jetzt viel gehört über den ersten Teil der Vorlesung, wo es scheint, dass in der Zukunft schon etwas besser ist. Ich kann noch ein paar Argumente nachziehen, also du bist gleich vorne wieder von dir hören. Ich könnte zum Beispiel sagen, es gibt eine Akasha-Chronik. Nicht so. Die Dinge, die in der Zukunft sind, in einer Dimension stehen, was manche haben Einblick. Ich könnte über Albert Einstein sprechen, der annahm, dass die Zeit nur eine Dimension ist, die uns in diesem Augenblick eben nicht bewusst ist. Albert Einstein tröstete die Frau eines verstorbenen gelehrten Freundes, indem sie sagte, er schrieb ihren Brief, also das war schon, dass der jetzt gestorben ist, das stand schon fest. Wir wussten es nicht. Kein Grund darüber zu klagen oder sich aufzuregen. Das ist, stand fest, wie feststeht, wie wird das ein steht, dass man beide gefunden und das aufschlagen wird und dann ja, voll mit Wasser zum Beispiel ist, verplempern wird. Also verschüttet. So. Der ging damit um. Der tröstete. Der schrieb das in die Beileidskarte rein. So, Madame Mohan hat uns jetzt darauf hingewiesen, dass freie Entscheidungsfreiheit ist. Wie sollen wir das aber jetzt verstehen? Das ist jetzt ein bisschen schwierig für dich zu verstehen, Madame Mohan. Das hast du so gelesen. Und deswegen sagst du das jetzt. Ja, das nennt man einen Madhyam Adhikari. Der kann nicht erklären, wie die Schriften sagen, aber hat festes Vertrauen in sie. Es reicht aus, zurück nach Hause zu Gott zu gehen von dieser Stufe. Also, herzlichen Glückwunsch. Wir brauchen uns keine Sorgen, um dich mehr zu machen. Aber nicht spekulieren. Ja. Mit Vishwadi. Ja. Vishwadi ist es unser Heidelberger Tempelpräsident. Der hat gesagt, Molly muss nach Heidelberg. Ja. Ja, das ist eine ziemlich interessante Antwort. Es ist so, dass Kala und Karma zusammenwirken. Zeit und Aktivität. Wir alle tragen, es gibt vier Arten von Reaktion. Und zwar, und eine davon nur ist bereits manifestiert, das ist das Parapta-Karma, das, was wir haben, dass du zum Beispiel einen physischen Körper hast, der bestimmte Vorzüge und Nachteile hat. Das ist nun mal so. Jemand ist ein Brillenträger und hat diese Körper, der eine Brille benötigt, durch sein Karma erhalten. Es gibt drei andere, die noch nicht manifestiert sind, nämlich Falonmukha, Utastha und Beach. Falonmukha ist dies Karma, was passt zur Frucht gekommen ist. Nicht? Also das, was in der nächsten Zeit geschieht. Utastha liegt weiter zurück und Beach sehr, sehr weit zurück. Man kann das auch psychologisch deuten, indem man sagt, Die entfernteste Side, also der Beach, die entfernteste karmische Reaktion, wollte ich sagen, die ist innerhalb eines noch nicht gegenwärtigen Wunsches da. Die Kutastar-Zeit ist in Form eines Wunsches da und Falon Mukha ist in Form eines fast gereiften Wunsches da, die dann zu einer Aktivität führen. Also Karma kann man auch mit dem Willen des Menschen erklären oder psychologisch. Das, was wir jetzt geerntet haben, ist etwas, was nichts mit unserem Willen zu tun, wo auf unser Willen keinen Einfluss mehr hat. Wir müssen es akzeptieren. So, wir gehen jetzt weiter. Kala und Karma wirken also zusammen. Es gibt durch unser Karma bereits eine feststehende Zukunft. So, wenn es uns jedoch gelingt, unseren Willen zu verändern, so werden die prädestinierte Zukunft nicht mehr eintreten. Das heißt in unserer Philosophie, dass das Lebewesen eine einzige Entscheidungsfreiheit hat in dieser materiellen Welt. Alles andere, was nicht in dieser Entscheidungsfreiheit entschieden wird, ist vorbestimmt. Prakriti kriyamana ni gunai karmani sarvashaha. Sie denken, ich bin der Handelnde und der Schmied meines Glücks, um es jetzt ein bisschen in Deutsch wieder zu sagen, ist auf ein falsches Ego zurückzuführen. Ich möchte euch eine kleine humorvolle Geschichte über das falsche Ego erzählen und dann gleich weitergehen mit der Philosophie. Aber vielleicht soll ich die kurz zu Ende schließen, die Philosophie, damit ich dann die Fahrt nicht verliere. Wenn ich jedoch, also meine Zukunft steht, ich bin nicht der Handelnde, es ist die materielle Natur, die nach den Gesetzen von Karma in der Kala, in der Zeit, wird. Wenn es mir jedoch gelingt, meine Entscheidungsfreiheit einzusetzen, die nur an einem einzigen Bereich besteht, dann kann ich hindurchkommen. Dann kann ich mein Karma grundlegend verändern. Die Entscheidungsfreiheit, die in diesem einen Bereich voll wirksam wird, ist die Entscheidungsfreiheit, nicht mehr von sich aus zu handeln, sondern nach Krishnas Unterweisung zu handeln und sich Krishna hinzugeben. Alle anderen Entscheidungen, die wir treffen in unserem Dasein, so zu handeln, so zu handeln, sind nur eine, sagen wir mal, Aufschiebung unseres Karmas. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Es gibt Menschen, sehr viele Menschen, die eine, man sagt dazu in der Psychologie, ein Animus haben, eine Vorahnung haben. Einmal ging ein Mann von einem Flughafen, der sagte, ich will heute nicht in das Flugzeug, ein Flugpilot, sagt er, ein Flugpilot. Der hat sich entschieden, nicht in das Flugzeug reinzugehen, weil er dachte, das Flugzeug, in dem ich fliege, stürzt ab. Das war so eine Vorahnung, so ein Blick in die Zukunft zu bitten. Es war eine Aufschub seines Karmas. Er hatte zwar die Entscheidungsfreiheit gehabt, also heute steige ich immer nicht ins Flugzeug rein, weil ich mich so unsicher heute fühle, da passiert was. Aber dann kam er, ich werde abstürzen, hat er gedacht. Das hatte er zu seiner Frau gesagt. Sie hatte angerufen, Liebling, ich komme nach Hause, ich fühle mich heute nicht. Ich habe da so ein muffiges Gefühl in meiner Magengegend. war nicht krank. Ich glaube, jeder Einzelne von uns weiß das auch manchmal. Man hat so das Gefühl, in der Zukunft geschieht was. Ich kenne zum Beispiel einen, die wohnt hier im Raum, der hat ein absolutes untrügerisches Gefühl, dass in der Zukunft was geschehen wird. In seinem Leben oder ihrem Leben. So, das ist eine. Man kann aber sein Karma letztendlich nicht entgehen. Letztendlich kommt das Karma immer. Es sei denn, und hier kommt diese Entscheidungsfreiheit, dass man sich Krishna, also ihr seht, Karma und Kala sind zusammen, das wollte ich eben sagen. So wie nennt sich das? Diese Stränge beim DNS, die so übereinander gelagert sind. So, das ist jetzt so zusammen. Wie bitte? Basentriebler. Was? Ja, ist ja interessant, wir müssen ja auch was lernen. Doppelhealing? Helix. Doppelhelix. Ja, das kann ich auch noch erinnern aus dem Gymnasium. Das war, Doppelhelix klingt bekannt. Du hast aber auch recht, bestimmt. Ja. Achso, Doppelhelix ist aus Basentriplets gebaut. Madana Radia, nee, Radha Radia, dass du es nur weißt. Is that correct, man? Ja. Ist ja egal, irgendein Fremdwort. Ja. Ja. Gut, also es geht ja hier nur um ein kleines Bild. Also die hängen so zusammen. Die sind Kala und Karma, sind so miteinander verbunden. Sie können auseinandergebracht werden durch Krishna-Bewusstsein. Nun, Krishna sagt, dass, also in der Brahma-Sanghita wird das so erklärt, Karmani Nirda hat die Kindhutscha Bhakti Bhajam durch den Vorrang, den Bhakti Bhajam, ist es den Vorrang des Hingebungsvollen Dienstes, ist es möglich, das Karma aufzulösen. Man kann das auch wieder, sehr interessant übrigens, auf der Ebene des Wunsches sehen, durch den Vorrang des Bhakti Yogas wird tatsächlich ein anderer Wunsch erzeugt. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr Fortschritte macht im Krishna-Bewusstsein, prüft euch, ob ihr frei werdet von Lust im Herzen. Wenn nicht, ist da kein Fortschritt zu verzeichnen. Wenn ja, werdet ihr sehen, wie eure Wünsche in eine andere Richtung gehen. Ich will das nicht mehr. So. Ich möchte jetzt Krishna lieber dienen. Nicht? Wenn das prominent wird, könnt ihr sehen, das bestätigt ist. Ja. Könnt ihr sehen, ich mache Fortschritte im Krishna-Bewusstsein. Der Vorgang greift. Wer? Nicht? Dann, wenn nicht, dann vielleicht ein bisschen schwierig. So, sind noch mal Schwierigkeiten in der Zukunft. Da muss das Karma noch anwirken. So, der Wunsch verändert sich also durch den Einfluss des Bhakti. Man will verstanden, man will verstanden zufrieden werden. Wird einfach sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig. So kann man also auch wieder Karma auf dieser Ebene betrachten. Erstmal als etwas, was vorherbestimmt ist, was existiert in vier Phasen, den bereits manifestierten und den noch nicht manifestierten. Wenn man einen starken Tätigkeit ausübt, kann man ein bisschen verändern in dem noch nicht manifestierten, was aber keine bedeutsamen Veränderungen sind. Wenn man jedoch den Vorrang des hingebungsvollen Dienstes aufnimmt, wird man frei vom Karma. Ich möchte das, was gesagt wird, jetzt anders ausdrücken und klarer machen, indem ich mich auf die Astrologie zur Astrologie wende. In der Astrologie ist es so, dass bestimmte Dinge vorhergesagt werden können. Was vorhergesagt werden kann, ist das, was bereits manifestiert ist. Du kannst durch die Astrologie mit anderen Worten einen guten Einblick in den Charakter eines Menschen kriegen. Ist manchmal direkt verblüffend, wenn der Astrologe mit seiner Karte da kommt und einem sagt, ohne ihn ein vorher zu kennen, du bist also wirklich angehaftet an Kugelschreiber.
Stimmt! Woher wusstest du das?
Doch so klar, Merkur und Venus und alles Mögliche. Nicht? Man ist dann sehr... Der Astrologe kann weiter sagen, also wenn du so weitermachst, in was wahrscheinlich ist, geht es in so eine, in solche Richtung. Kann eine Wahrscheinlichkeit aufstellen, die für die meisten Menschen zutrifft. Er kann jedoch nichts endgültig Festes sagen, denn es gibt Menschen, die einen sehr starken Wunsch haben, einen sehr starken Willen haben und die ihre zu anderen Zukunften gehen kann, als wahrscheinlich ist. Ein guter Astrologe wird euch deswegen immer nur sagen, es sind Möglichkeiten, die da sind. Ich habe einmal, weil ich mich damit sehr intensiv beschäftigt habe, einen kleinen Ausflug in einen Bereich gemacht, den ich persönlich ablehne für spirituelles Leben, aber das ist eine persönliche Ansicht. Ich habe mir ein Horoskop erstellen lassen und habe so ein bisschen gesehen, was ich, also ich fand die, sagen wir mal, die Struktur meiner Persönlichkeit sehr gut dargelegt. Es war ein richtig interessante Sache. Da stand zum Beispiel drin in dem Horoskop, ich würde ein Führer von Menschen sein. Das war ich im weltlichen Leben, also nicht bedeutendes, einfach bei einer Jugendgruppe mit Pfadfinder und so, da ging es besonders. War nie eine bedeutende Persönlichkeit, wird es auch nie werden. Auch, will ich auch gerade. Dann wurden verschiedene Möglichkeiten gegeben, was sich daraus entwickeln wurde. Und das ist nicht zutreffend gewesen. Das hat auch der Astrologe gesagt, der mir das gesagt hat. Also eine normale, sie widersprechen einer normalen Deutung ihres Horoskopes. Sie widersprechen. Man sieht nur, dass sie an einer bestimmten Struktur arbeiten. Ihre Natur, die sie jetzt einsetzt, um eine Mission zu verbreiten. Sie haben eine Mission, das ist bei dir aber nicht gegenüber jetzt. Nicht? Also kann auch, das ist jetzt aber ein Devoti. Auch bei einem Kami, wenn man das mal so sagen will, ist es so, dass der nur Möglichkeiten, das sind Möglichkeiten, von denen einige wahrscheinlich sind, wie unser Mulliman uns gesagt hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die er ansteuern kann. Je mehr ein Individuum entwickelt ist und je mehr sich klar ist über die Wichtigkeit, seine Wünsche zu kontrollieren und somit sein Karma, desto größer ist sein Spielraum. Aber erst dann, wenn jemand sich Krishna völlig hingeht, kann der richtige Entscheidungsfreiheit ausüben. Nämlich die eigentliche spirituelle Bedeutung von Entscheidungsfreiheit. Jetzt will ich das abschließen mit einer Frage. Weiß Krishna nun aber, was mit uns geschehen wird? Das ist nämlich ja eine der Ausgangsfragen, die wir hatten. Weiß Krishna, wenn wir uns ihm hingeben werden, zum Beispiel? Wenn überhaupt mal. Sadaputta Prabhus Antwort auf diese Frage war, Krishna weiß es. Er weiß, aber wie weiß er es? Er weiß es wie ein Vater, der weiß, was mit seinem Kind geschehen wird. Heißt das aber, dass das Kind keine Freiheit hat? Ein Vater weiß zum Beispiel, gibt es hier Väter im Nürnberger Zentrum eigentlich? Noch nicht. Ein Vater weiß zum Beispiel, wenn er sich ein Kind anschaut, was es ungefähr so machen wird. Also mein Vater hat mich immer überrascht. Also du wirst mal dies und das und jenes machen, oder wenn ich kam, hast du geraucht? Nein, hat er gesagt.
und ich hatte extra die Zähne geputzt danach. Und Atemübung gemacht, dass alles aus den Lungen rausgeht. Hast du geraucht? Nein, überhaupt nicht. Nicht einmal die Spur. Doch, und du lügst auch noch. Also nur ein klein bisschen, also so gut wie gar nicht. Einmal ist kein Mal. Dann habe ich mich auf die Matte an die Ferse gerufen, wie man das sagen kann. Aber er wusste das. Genauso war. Ich hätte aber jetzt die Unabhängigkeit gehabt, nicht zu rauchen an dem Tag. Das war auch, ich habe ganz wenig geraucht, also ganz wenig, vielleicht im ganzen Leben eine halbe Schachtel Zigaretten. Also ganz wenig. War irgendwie nicht angezogen durch Christoph Mercy zu dieser unheilvollen Aktivität. Und so nicht mal. Das kann man nur so sagen, es gibt nur so ein Wort dafür. Magen gestört, hast du Deutsch gesagt. So, so weiß Krishna also über uns Bescheid. Das sind einige Überlegungen zum Thema freier Wille und Prädestination. Ich hoffe, dass ihr etwas Interesse, dass ich euer Interesse geweckt habe an diesem Thema. Ich möchte euch schon jetzt versichern, es wird euch noch sehr existenziell beschäftigen in eurem Leben, diese Frage. Besonders dann, wenn ihr eines Tages aufsteht und merkt, ich bin in den gröbsten Skandal verwickelt. Ich bin eigentlich ein Krishna-Das, mein ewiger Diener Krishna. Und jetzt war ich schon so lange ein Maya-Das, ein Diener von Maya. Das geht doch nicht, Krishna. Bitte mach mich zu deinem Krishna-Das. Wenn das zu einer existenziell brennenden Frage wird, dann werden wir plötzlich merken, wie sich unser Leben verändert. Wenn ein Devotee sich hinsetzt und einfach nicht klar darüber ist, Krishna, ich bin hier in der materiellen Welt. Ich denke, ich bin frei. Aber ich werde von meinem Geist gezwungen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ich werde von meinen Augen, meinem Zorn gezwungen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ich werde laufend gezwungen. Wann hört das jetzt endlich auf? Wenn man so sagt, ich will kein Maya-Das mehr sein, ich will nicht mehr gestoßen werden von den Drängen in der Shamrita, werden davon sechs aufgezählt. Bitte nimm mich in deinem Dienst auf, dann wird sich plötzlich unser Leben verändern. Wenn wir so auch chanten, Krishna, bitte nimm mich an, dann wird Folgendes geschehen, in uns wird plötzlich etwas erwachen, eine andere Kraft, Liebe zu Krishna oder Zuneigung zu Krishna. Und diese Zuneigung zu Krishna wird so stark sein, dass für uns überhaupt gar nicht mehr die Schwierigkeit besteht, unseren Geist und unsere Sinne zu kontrollieren. In dem Augenblick, wo jemand verliebt ist, muss er sich nicht konzentrieren. Also lass mich jetzt mal an dieses Mädchen, an das ich denke, dass ich verliebt bin, denken. Das geht automatisch. Es lässt einen sogar gar nicht mehr los, selbst wenn man schlafen will. Nicht ist das da. Oder bei manchen von uns sind musikalisch begeistert. Wenn sie eine bestimmte Melodie hören, das lässt einen überhaupt nicht mehr los. Ich höre zum Beispiel ich kann schon gar nicht mehr schlafen, weil ich höre immer diese Gurgel-Winder-Maharaj-Tapes und er singt so schön in der Lecture ein Lied und mir gefällt das so gut. Nicht unter der Nacht geht das Kamagya Hidya. Ich kann euch das jetzt alles vorsingen, wenn ihr wolltet. Das lässt einen überhaupt nicht mehr los, weil man ist so attracted, man ist so angezogen. So, wenn wir die beiden wichtigsten Dinge erleben wollen in unserem hingebungsvollen Dienst, die beiden Prinzipien des Krishna-Bewusstseins, müssen wir uns verlieben in Krishna. Was sind die beiden wichtigsten Prinzipien? Sich immer an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Fertig. Kann man sich einfach merken. Vielleicht willst du es dir trotzdem aufschreiben, weil du wirst es oft vergessen. Wichtigste Prinzipien. Zwei. So. Das geht automatisch, wenn wir erfahren, wie Liebe zu Krishna in unserem Herzen aufgeht. Und Chaitanya Mahaprabhu ist extra zu diesem Zweck erschienen, um uns zu geben, diese Liebe zu ihm zu geben. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitana Namne Gora Tushe Namah. Ich bringe meine Ehrbietung. Chaitanya Mahaprabhu, der gegeben hat, was nie eine Inkarnation vor ihm gegeben hat, nämlich reine Liebe zu Krishna. Wie hat er das gegeben? Ja, das Udiban. Udiban heißt, was stimuliert, was erweckt, ist der Heilige Name. So, wenn man sich hinsetzt, macht das mal, ab morgen, vielleicht heute seid ihr noch zu befangen und müsst erstmal euren Wunschmotor so langsam in die richtige Richtung kriegen und nicht, und dass man auch das richtig macht. Und setzt euch mal morgens hin und chantet einfach mal, es muss sich doch was verändern. Mein Karma, das erwürgt mich hier gerade. Meine Mathe und Wünsche und so weiter. Dann werdet ihr sehen, wie Krishna etwas macht. Ich bin hier am Ende gekommen. Vielen Dank. Ich möchte euch ja noch erinnern, es ist Marathon. Jetzt die letzte Woche. Jeder sollte noch ein bisschen was tun, auch wie unser Bhaktas. So viel wie möglich rausgehen, die Mercy rausgeben. Und auf diese Weise den Bedingten werden ein wenig von diesem unglaublichen Schatz des Krishna-Bewusstseins, an dem wir selber teilhaben dürfen, zu entgehen. So, Hare Krishna, wir sind hier an ein natürliches Ende eingetroffen. Maybe you have a support. You have a question maybe of some area regarding this determinism and predestination which is not clear to you, where you might like to hear, maybe I know. So please think about it. We will first hear Bhakti Devi while you are thinking about it. Ich will es mal so beantworten, Bhakti Devi. Angenommen, ein Devotee hat sich 60% hingegeben oder 70% oder 80%. Es bleiben also noch, sagen wir mal 80%, es blieben also noch 20% übrig. Deine Frage ist, wirkt jetzt das Karma zu diesen 20%? So kann man das nicht sehen. Da sind einige Faktoren im hingebungsvollen Dienst da. Zum Beispiel Barmherzigkeit. Selbst wenn sich ein Devotee nicht Krishna hingeben kann, aber er fleht um die Barmherzigkeit, dann passiert etwas in seinem Leben. Das ist eines der Faktoren. Ich möchte ja Krishna, aber ich kann nicht. Da gibt es das Beispiel von der Prostituierten und dem Brahmana. Die Prostituierte empfing jeden Tag ein Freier und der Brahmana, der vor ihr im Haus wohnte, rollte für jeden Freier ein Stein vor ihr Haus. Am Ende ihres Lebens war ein Riesenwall vor ihrem Haus. Und das wollte auch der Brahmana. Er wollte sie, wollte ihr zeigen, du, Luderling und so weiter. So, eines, die Prostituierte nun dachte jeden Tag, ich weiß ja, was soll ich aber tun? Ich habe zwei linke Hände, anders kann ich mich nicht erhalten. Das ist eigentlich kein gutes Argument, also man braucht nicht das zu machen, um zu essen und jeden Tag einen Fries frei zu haben, man braucht ja nicht so viel. Nicht? Aber sie war also noch nicht ganz zu den regulierenden Prinzipien hingegeben. Nicht? Also sie dachte an Krishna, mein lieber Krishna, ich will ja. Ach, aber mein Körper und mein Geist und so, nicht? Die war wirklich am Pfeffern darunter. So, am Ende ging es so, dass sie beide zusammen den Body verließen, den Körper. Und zu Vaikuntha gingen und die ehemalige Kurtisane, wenn man ein besseres Wort jetzt haben, damit ich dich so nach dem Bahnhof werden klingt hier, die ging zu Krishna. Während der Brahmana abgewiesen wurde am Tor, ihm wurde gesagt, sie hat immer an Krishna gedacht und um die Mercy gepflegt und du hast immer nur an Sex gedacht. Ne? Der hat also nicht die Mercy gehabt. Deswegen, selbst wenn wir uns Krishna noch nicht so hingeben können, müssen wir wenigstens beten, mein lieber Krishna, ich weiß, das ist problematisch in meinem Leben, das ist Problem Number One, aber bitte gib mir die Kraft, dass ich mich dir hingeben kann. Wir müssen zu unserem spirituellen Meister gehen und sagen, ich weiß, ich bin ein Schock. Kann ich tun, ich komme eben aus der Vatsal-Welt, aber ich möchte gerne beschäftigt werden im Hingebungsform. Vielleicht, wenn du so gütig bist, zu wissen, ich bin noch nicht so hundertprozentig surrendert, aber ich will es also vielleicht mit kleinen Dosen anfangen, aber schon mal anfangen. Ich, das braucht man gar nicht zu sagen, das weiß der Spiritual Meister und intuitiv. Und dann geht es. Dann geht es voran, dann ist noch dieses Mercy-Prinzip da. Und es sind auch noch andere Prinzipien da. Zum Beispiel Agyata Sukriti. Ein Devotee mag das Gefühl, mag Tätigkeiten gehabt haben, wie zum Beispiel zum heiligen Ort gegangen sein und da Mercy gekriegt haben. Und, oder auch einen Nutzen bekommen haben. Agyata Sukriti, und es gibt noch viele andere Agyata Sukriti. So, man kann nicht diese einfache 80-20 Regelung da finden. Aber irgendwo spielt er dann auch noch das Karma da rein, weil man ja die Wünsche nicht verändern kann. Und plötzlich ertappt man sich bei Tätigkeiten, die nicht mal im Krimi vorkommen, nicht? Oder bei Gedanken an solche Tätigkeiten. Ja, wir müssen jetzt sehen, was auch Madhavendra Puri. We can talk more about it. There are many more things to be said to this subject. I was just racing through different points, but I left a few on the side. Ja, Madan Manohar, sorry, ich sage immer deinen Namen, das ist mein Karma, ich bin nicht Krishna hingegeben und deswegen sage ich immer deinen Namen falsch. Ja. Nein, aber ich möchte sie sehen. Hast du sie auf Video aufgenommen? Oh ja, würde ich sehr gerne sehen. Habt ihr ein Videogerät hier auch? Gut. Ja. Vorwärtsführung. Ja. Ja. Ja, ich kann dazu sehr viele Sachen sagen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, einfach weil mich das auch interessiert, persönlich. Schon in meinem weltlichen Leben war das eines meiner Hauptinteressengebiete. Es gibt Versuche, Madame Manohara, wo eine Versuchsperson da sitzt und der Versuch ist so ausgestellt. Eine sensible Person, die soll über Dinge, die in der Zukunft geschehen, Aussagen machen. Dann gibt es eine zweite Versuchsperson, die aus einer riesen Tombola einen Briefumschlag rauszieht, wo ein Zielort angegeben ist. Und diese Tombola, das ist ein Zufallsgenerator, da ist kein Einfluss möglich, das geht völlig mechanisch. Die gibt diesen Brief da, feuert das raus. Also, gibt es raus. So. Und öffnet dann diesen Brief, so funktioniert das, und geht dann meinetwegen nach Köln, wenn das da ist, von vielleicht, wie viele Städte haben wir in Deutschland? Ein paar tausend bestimmt, also drei Städte. Nun, die sensible Person, ja, das ist ein bisschen schwierig, das ist eigentlich ganz einfach, das Experiment zu beschreiben. Die sensible Person ist hier und sagt also, sorry, und die andere Versuchsperson kommt nach einer Stunde nach ihrer Aussage, wo denn der hingehen wird, kommt sie an die Tombola ran, holt sich den Brief ab und geht dann zu diesem Bestimmungsort. Und die sensible Person sagt, hat das also, das sind ein paar Milliarden Versuche schon gemacht, richtig voraus, wo der hingeht. Du verstehst das. Es gibt noch andere Versuche, wo der Geist, so scheint es, Materie beeinflusst. Und zwar sind Studenten aus einer Universität, gar nicht besonders sensibel, vor eine Maschine gegangen und haben sich gewünscht, und diese Maschine geht also, hat so ein Outlet und geht so über 10 verschiedene Tonnen hin und her. Also mit so Blut dann. Also hier sind so die Tonnen. 10 von denen. Und dann lassen die einen Ball fallen irgendwann mal. Nach irgendeinem so Zufallsgenerator nennt man das. Und die wünschen sich also, die meisten Bälle sollen in dieses Gefäß rein. Und es passiert. Wir sagen immer dazu Mind over Matter. Ne? Was ist das jetzt, dieses Phänomen? So, es gibt viele, 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 viele von diesen Versuchen. Also ich kann mich da sehr gut erinnern an meine Kami-Zeit. Das habe ich viel gelesen. Das hat mich unglaublich interessiert, Mind over Matter. Und mal alles erinnert. Unglaublich. Ja, können wir jetzt zurück zu deiner Frage in die Zukunft gehen? Da sind auch Versuche gemacht worden von Leuten, die also hypnotisch vorwärts gebracht wurden und die Aussagen gemacht haben, so über das Jahr. Das haben wir heute gerade 5 Jahre voraus, weil es wird 92, also 97. Und die Aussagen, die sie gemacht haben, stimmen überein mit so hellgesichtigen Leuten, die sich noch nicht geirrt hatten. So, ob jetzt diese Zukunftsreise stattfinden kann, unsere Antwort dazu ist: Es gibt Trikala Gyans. Ja, das wissen wir aus den Schriften. Ob wir jetzt in die Zukunft so reinreisen können, sehen wir, wir akzeptieren noch gar nicht mal die Regression völlig. Warum dann die Progression? Also die Rückführung. Wir sagen, es ist sehr schwierig zu sagen, ob das tatsächlich so in Kopf, weil wir sind da sehr, sehr vorsichtig. Weil der Bereich des Geistes ziemlich unausgelotet ist. Ich kann also nur dieses dazu sagen, wenn es gesagt ist. Ich möchte jetzt diese Fragen gerne mal im zynischen Fall stellen, in Zürich, weil ich sehe gerade, Madhavendra Puri setzt sich ja auch mit diesem Fragenbereich zusammen, also auseinander, und ist natürlich auch interessiert an diesen Antworten. Yeah. I think we should also inform Sadhaputta about this. He would like to get into it. I mean, I saw what kind of books he reads. He's really reading a lot of this. Yeah. We should really ask him this question. It would be very interesting. Will you do this? Will you write a letter? Did you understand this question, by the way? Good. Ich kann nur so viel dazu sagen. Meine persönliche, private Ansicht ist, als eingeschworener Mensch, der an mehr als drei Dimensionen glaubt, also das ist ja schon geschützt drin, jetzt die Zukunft ist. Klar, aber ob diese Leute das jetzt ausdenken, das war ich zu bezeichnen, einfach so in meiner. Allein diese ganzen Regressionen, also Zurückführung. Jeder war eine Pharaonentochter oder ein Schlagersänger, der erfolgreich war, oder keiner war ein Straßenfeger oder was ganz Normales. Nicht? Das ist einfach, da muss einem irgendwie, das ist ziemlich vermischt mit dem Wunschdenken. Nicht? Ja. In einem gewissen Grade schon. Ja, sonst für jede Tätigkeit, auch für materielle Tätigkeiten, gibt es eine freie Entscheidungskraft. Aber nach unserer Philosophie ist die so gering, dass manche mal die Schriften sagen, nein, es gibt die nicht. Es ist ungefähr so, Hridayananda Maharaj gab das Beispiel von einem Menschen, der in einer Limousine an eine T-Kreuzung kommt. Also, man sagt beim Autofahren, man stößt an. Ne? Der kann sich jetzt entscheiden, links oder rechts zu fahren, aber das ist doch nun keine Entscheidung. Da kann ich jetzt diagonal durch die Gegend fahren plötzlich, nicht oder so. Sondern nicht ein klein bisschen ist schon da. Deswegen werden in manchen Schriften die Seele als der, doch auf die bedingte Seele, meine ich, sie war mal als der Handelnde beschrieben. In anderen wird eine andere Sicht genommen. Nein, sie ist nicht der Handelnde. Sie ist nämlich total eingebunden in die materielle. So wie bei Wehrdienstverweigerung, kriegt man solche Fragen, nicht? Und was würden Sie tun, wenn Ihre Mutter mit einem Gewehr bedroht wird? Würden Sie dann gewaltlos sein? Nicht? Wenn jetzt an der Antwort, also nur ein ehrlicher Mensch würde sagen, also nein, das würde ich nicht, dann würde ich einfach eine Tomate nehmen und sie den auf die Augen werfen, nicht? Und so weiter, wenn ich die Möglichkeit hätte. Oder so, nicht? Dann versuchen sie einen so reinzuwickeln in irgendwas. Nicht? Aber also man muss da einfach sagen, das sind hier nicht die richtigen Fragen, nicht? Das ist so kacke. Ja, bitte. Und kann das denn durch einen Eingriff verändern, ja. Ja. Augenübung ist auch gut. Ja. Ja, mit seinem Erlebnis da, ja. Ja. Es gibt da, das ist so eine, selbst Weisen fällt es schwer herauszufinden, was Feststehendes, da gibt es nämlich feststehendes Karma, da kannst du nicht vorbei. Es heißt, also Chanakya Pandi sagt, der Tod steht fest und der Ehepartner steht fest durchs Karma. Also wenn überall, das ist für Menschen im materiellen Leben, nicht? Und Maß an Glück und Leid steht fest und so weiter. Es gibt bestimmte Dinge, die sind fest, bestimmte Dinge, die sind wieder nicht fest. Da kannst du ein bisschen mogeln sozusagen, ein bisschen verändern. Sonst würde es keinen Sinn geben von Doktoren. Zum Beispiel, ich wusste vor ein paar Tagen, wenn ich jetzt nicht Toxilogos trinke, so fast wie jemand Wasser trinkt, dann werde ich krank werden. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, Toxilogos funktioniert bei Erkältungskrankheiten, die anfahren. Ich habe es genommen und habe die ganze Krankheit ausgeschwitzt. Nicht? Und wusste genau, wenn ich das nicht tue, dann liege ich bald flach. So ein bisschen hat das schon. Ich verstehe nicht, die Dinge, kann man nicht. Das ist so und so, das ist nicht so. Das war jetzt die erste, zweite. Es geht alles so rein da, mit rein, ja. Ja, ja. Gut. Aber hier sind richtig viele Fragen heute. Jetzt geht das so. Bhakti Priya heißt du, nicht? Fast wie Bhakti Devi. Ja. Ja, manchmal schon. Ja. Manchmal nicht. Ich weiß, wir sagen normalerweise, wenn wir uns die Sache einfach machen, ja, dass du jetzt den Arzt getroffen hast, der dich heilen kann, das ist dein Karma. Ich will euch ein Beispiel geben. Mahabharata Dari, der Devotee, der uns den Kölner Tempel eigentlich eingerichtet und auch ermöglicht hat, hatte eine Krankheit, wo ihm kein Arzt helfen konnte. Und da haben wir jetzt auf der UFO-Messe so einen totalen Heiler da getroffen. Das ist so einer, der geht jeden Morgen mit der Hand in die Steckdose erstmal, um die Power zu kriegen. Und dann legt er los. Also es ist jetzt nicht übertrieben. Das tut er tatsächlich. Der fasst es und das macht ihm nichts aus. Das ist gut. Belebt das ganze Kreislauf und ja, jetzt fühlt man sich ein bisschen besser. Und so weiter. Und der ist also zu ihm hingegangen und hat gesagt, seit Indien haben sie das, hat er sofort gesehen an der Aura oder irgend so was, nicht? Und hat ihn gleich so den gar nicht angefasst, sondern so von hier gemacht. Und dann ist das weggegangen. So wie wir sagen, es war sein Karma, dass er keine Ärzte gefunden hat, bis zu einem gewissen Punkt und dann sein Arzt. Da würde ich das sagen. Aber manchmal hast du halt so ein bisschen Bewegungsfreiheit. Überleg dir das selber. Du kannst doch jetzt aufstehen und rausgehen. Wenn jetzt ein Telefon kommt und sagt, frag die Priya, die Welt brennt nieder, komm still aus der Vorlesung. Nicht? Du kannst sagen, nein, das glaube ich jetzt nicht, die Welt brennt jetzt noch nicht nieder, das kommt bis nach der Vorlesungszeit. Also du hast schon immer eine Entscheidungsfreiheit da. Klein bisschen. Srila Baladev Vidyabhushana macht diesen Punkt sehr energisch in seinem Kommentar zum Vedanta Sutra. Jetzt werde ich in Bhaktivedanta-Swamis Fußstapfen treten. Da gibt es nämlich die komplizierten Erklärungen. Da sagt er, wenn wir keine Freiheit hätten, wozu sagen denn die Vedas? Fromme Tätigkeiten haben. Sind ja auch noch materielle Tätigkeiten. Wenn das wenn wir nur so längs schlittern in unserem Leben, entsprechend unseres Karmas auf der Karmaschine. Warum sprechen Sie denn davon vegetarisch ernähren? Nicht? Wenn wir das gar nicht aufgreifen könnten. Also da ist schon ein bisschen Variation. Ist schon ein interessantes Thema, nicht? Also jeder von uns ist, glaube ich, brennend daran interessiert an der Frage der Freiheit. Anyways, aber wir reden manchmal, sagen wir, dass es diese Möglichkeiten sind keine wirkliche Freiheit, weil im materiellen Sinne kann man sein materielles Leben nicht groß und Menschheit verändern. Alle müssen sterben. Ob die nun davor das Zimmer grün gestrichen haben oder yellow oder gelb, muss trotzdem sterben. Nicht und krank werden und so weiter. So diese Freiheit, das Grün anzustreichen, das Zimmer oder gelb, das ist keine richtige Freiheit. Ja. Ja. Kann man nicht loslassen. Ja. Ja, ja. Deswegen ist es genau wie Sie sagen. Es ist, man muss einfach, wenn man entscheidende Sache machen will, zum Beispiel die Frage, wie geht man mit seinen Anhaftungen um, da muss Gottes Bewusstsein her. Das kann wirklich alles entscheidend verändern. Alles, selbst den Tod. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Auf diese Weise kann man Dinge verändern, das stimmt. Man kann aufbauen, man kann jedoch noch ein ganz anderes Prinzip noch anwenden. Wovon Sie sprechen, das sind sehr wichtige Tipps für kranke Menschen und es gibt sogar Bücher, mir ist ein Buch jetzt zugekommen, worin, in was für Gefühlsstimmungen Krankheiten ihre Ursache haben, zum Beispiel Rückenschmerzen, haben ihre Ursache in einer bestimmten, habe ich jetzt vergessen, einer bestimmten Haltung, einer schlechten Haltung. So, wenn man denn diese Haltung verändert, kann man die Rückenschmerzen verändern. Das wirkt tatsächlich. Also jetzt die Haltung mit, ich meine eine innere Haltung, nicht jetzt sitzt gerade und so, nicht? Und so. Da gibt's viel, aber nicht immer. Zum Beispiel der Uwe hat Rückenschmerzen, weil er immer in seinem Auto sitzt. Nicht? Also da kann ich weiß, es war irgendwas, wenn man Rückenschmerzen hatte, ist man entweder sehr neidisch, das war die Ursache, oder ja, lieber, ja, man ist sehr aufgeblasen, das war, man will sich nicht verbeugen und dann kriegt man also die Rückenschmerzen und dann wird es auf diese Weise erreicht, nicht? Man ist sehr arrogant, das war, so, wenn man jetzt das versteht, darf nicht so arrogant sein, ich muss ein bisschen harmonischer jetzt sein, dann können die Rückenschmerzen, das wirkt tatsächlich, also das klingt jetzt da nicht verständlich für die meisten von euch, aber das ist tatsächlich der Fall. Es gibt da ein Buch, wie gesagt, ich habe das auch irgendwo mal geschenkt gekriegt, das ich erst irgendwie liegt irgendwo, wobei nicht. Wer es interessiert ist, kann sich an Dr. Das in Berlin denken, der kann das kleine Büchlein geben. Ich könnte mir vorstellen, für Gorachandir und Bhakti, die ja ein Erzbuch ist, das ist ein halbwertiger Hintergrund, das ist dafür interessant. Es ist wirklich interessant, wenn man das sieht. Von Detlefsen. Ja. Ja, aber das ist noch detaillierter als diese beiden Bücher, die du angehst. Weil da wird genau gesagt, was man macht, verkehrt macht und was für eine Krankheit man entsteht. Also es wird aufgeführt in der Liste, tabellisch aufgeführt. Also ich kenne Tor, das ist deswegen, weiß ich das nicht. So. Die Sache ist, es gibt jedoch noch einen anderen Weg. Auch hier ist es nur immer in einem bestimmten Grade ist es